Ja, herzlich willkommen, Folge 5. Schön, dass ihr da seid. Die Woche neigt sich dem Ende zu. Bei uns ist jetzt quasi schon die Vorbereitung in Anführungszeichen unterrichtsfreie Zeit Richtung Osterferien. Die letzte Woche war gesegnet mit vielen Prüfungen. Aus der Sozialassistenz war viel zu tun. Wie war es bei euch? Martina, fang du mal an.
Ja, also wir hatten in der letzten Woche zwei Online-Seminare, wieder eins, wo ich schon mal jetzt vorher war in Rostock. Und ich fand es wieder ganz spannend, weil ja, ich ja dort jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und ich habe jetzt tatsächlich mal dieses schemapädagogische Selbstkontrolltraining dort angewandt und mal vorgestellt sozusagen. Und ja, das fand ich gut. Also das ist wieder ein super Mittel oder eine super Methode, um ja, mit schwierigen Kindern gleich von Anfang an umzugehen oder besser gesagt sogar mit der ganzen Klasse. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Okay.
Gut heißt, du hast es den Lehrkräften vorgestellt und die wenden das jetzt an, probieren es jetzt aus oder haben
Probieren
es
das
schon
aus, ne?
ausprobiert.
Genau. Die haben dann, genau, ich habe es so ein bisschen abgewandelt, ne, habe dann praktisch, da sind ja so kleine Filmchen und diese Filmchen, die praktisch auch die Interaktionsstrategien zeigen oder auch die Ich-Zustände zeigen, kann man ja auch so in kleinen Szenen verpacken. Also da habe ich so kleine Szenen, die können Sie auch verwenden sozusagen und genau, also dass das eben sehr anschaulich wird, denke ich mal. Ja, mal gucken, also weil wir haben ja dann noch zwei Veranstaltung dort und ich frage immer, wie war es? Konnten Sie es anwenden? Und also ich war auch ganz überrascht, dass Sie es sofort gleich so aufgenommen haben. Gleich gesagt haben, das ist eine super Idee, wollen wir haben. Können Sie da noch mehr schicken und so weiter? Also das war wirklich gut.
Gut, also auch wieder viel unterwegs. Wie war es bei dir, André? Bist du ja an deinem Hauptstandort noch nach wie vor
Genau.
engagiert?
Ganz genau. Erstmal herzliche Grüße an euch alle, schön euch wiederzusehen, schön euch zu hören. Viele liebe Grüße an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Meine Woche war gezeichnet von dem Thema, was wir heute behandeln. Ich habe nämlich ganz, ganz viel Elterngespräche und Elternarbeit gehabt. An der einen oder anderen Stelle recht herausfordernd. Ich glaube, ich kann etwas davon gleich in der Folge berichten. Also eine ganz normale
Okay.
Woche mit Elternarbeit.
Ja, spannend, genau. Arbeit ist ja auch ein Schwerpunkt, dann und wann, ne? Je nach Praxisfeld. Und heute geht es ja um das Thema dependenter Persönlichkeitsstil, übertitelt mit dem Hauptthema der Erwartungshaltung, kümmere dich um mich, könnte man sagen. Ja? Und da gibt es natürlich eine bestimmte Klientel, die dieses Thema inszeniert mit uns ein Stück weit. Das hat natürlich auch biografische Ursachen. Und gleich mal vorneweg gesagt, wenn wir jetzt gleich über diesen Stil sprechen, das ist einer dieser Stile, der sehr viele, ja, Vorurteile beherbergt, ne? So nach dem Motto, gut, die sollen sich mal mehr anstrengen und wo ist das Problem? Ja, also, und da will ich gleich mal vorweg schicken, das alles hat natürlich seine Berechtigung, was jetzt gleich folgt. Wir betrachten uns das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven an. Nach meiner Erfahrung ist das Erscheinungsbild, das ist natürlich auch klinisch relevant. Ja, es gibt auch eine dependente Persönlichkeitsstörung. Es gibt auch Kriterien, die dazugehören. Ja, ich nenne jetzt mal ein paar. Da haben wir eine gewisse Hilflosigkeit ausstrahlend, eine gewisse Passivität. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Nähe, die Angst vor dem Verlassenwerden. Es gibt wenig Bedürfnisse nach Autonomie. Das heißt, die Betreffenden stehen sich ein Stück weit selbst im Wege, triggern aber natürlich bestimmte Pädagogentypen in eine bestimmte Motivation hinein, nämlich sich komplementär zu verhalten. Habt ihr da entsprechende Erfahrungen aus der Praxis, André.
Ja, absolut habe ich da. Das ist ein Stil, eine Tendenz, die in meiner täglichen Arbeit sehr, sehr häufig vorkommt. Beispiele dafür sind in der Anfangssituation, wenn es Pädagogen gibt, die dann sagen, also ich bin immer für dich da, ja, dann wird natürlich auch regelmäßig im pädagogischen Kontext getestet. Also da fallen mir
Ja.
unheimlich viele Beispiele ein. Zum Beispiel, wir gehen essen mit den Teilnehmern an 5 Arbeitstagen die Woche und zeigen denen, wie man da hinkommt. Und am nächsten Tag, wenn wieder Arbeitsbeginn ist, heißt es dann auf einmal, ja, heute geht ihr mal alleine hin. Großes Entsetzen, große Augen gucken einen an. Dann gehen die wider Willens zum Essen und sind die dort eingetroffen, kriegt man einen ganz panischen Anruf. Moment, 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 hier ist ja gar keine Aufsichtsperson. Ja, das geht doch gar nicht. Und hat die dann ganz aufgeregt am Telefon, weinend, aufgelöst. Und da wird dann getestet, ja, Moment, was machst du jetzt, ne? Holst du mich hier ab aus der Situation? Schaffst du es, mich jetzt zu beruhigen? Also das ist ganz, ganz faszinierend. Zweite Geschichte ist, man setzt sich auf den Bordstein. Die haben einen Außenauftrag bekommen, die sitzen auf dem Bordstein, rufen einen panisch an. Ich bin jetzt hier auf dem Bordstein und ich weiß nicht, wo ich bin. Und jetzt wird natürlich getestet und erwartet, wie ist die Reaktion des Pädagogen? Holt der mich? Ja, sagt der tatsächlich, wir sind immer für euch da, wir helfen euch, stehen euch zur Seite. Stimmt das auch? Das sind so typische Tests, die mir jetzt so spontan beim Beginn der Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden aktuell, ja, einfallen.
Da will ich ganz kurz rein. Es ist natürlich hier auch wieder ein Drahtseilakt. Es gibt natürlich Situationen, da sind solche Fragen berechtigt, ja, und die brauchen wirklich Hilfe. Die Kunst liegt ja darin, ein Stück weit aufgrund von Beobachtungen festzustellen, geht es jetzt in die Richtung dependent oder war das jetzt ein Zufallstreffer, beziehungsweise eine Situation, die wirklich eine Hilfe gebraucht hat. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle. Weil wir hatten ja vorhin festgestellt, da gibt es sehr viele Vorurteile. So nach dem Motto, die spielen uns alle was vor, wenn jemand so in so eine Situation gerät. Dem ist natürlich nicht immer so. Michaela, wie ist es für dich, wenn du dieses Thema reinbringst in die Lehrerfortbildung?
Ja, du meinst mich, ja, Martina, meinst du? Okay, ja,
Martina, sorry, ich war
genau.
schon wieder
Du
woanders.
warst schon bei irgendjemand anderen, genau. Ja, also das Thema ist auch wieder im Rahmen von Persönlichkeitsstilen, ne? Und dass man dann also nochmal erklärt, wie du schon sagst, ne? Dieses Erscheinungsbild ist eben sehr wie so ein kleines Pflänzchen, was so Wasser braucht, ne? Also, ne, können so eine eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen, das also fällt ihm ganz schwer, ne? Und ja, sozusagen das erstmal, ich kann das nicht, ne? Und so weiter. Und das finde ich auch mal ganz spannend, wie man denn da umgeht, gerade was du auch gerade sagst, ne? So einerseits natürlich. Wenn das immer wieder vorkommt, kann man natürlich so den Eindruck gewinnen, ja, warum kann die das nicht oder warum kann der das nicht? Na, aber wenn ich mich jetzt komplementär verhalte, na, dann gerade so am Anfang ist es auch ganz gut, erstmal da anzudocken, ne, zu sagen, okay, erstmal die Hilfestellung geben, ne, um dann eben nach und nach zu sagen, okay, irgendwann schaffen sie es alleine. Ne? Aber diese Hilfsbedürftigkeit, die ist eben, ja, sehr zu merken und das spricht natürlich auch manche Pädagogen an, gerade die genau entgegengesetzt sind, also das Helfer-Syndrom haben oder Helfertyp sind, ne? Die finden das natürlich, die springen da genau dann drauf an, auf diese Trigger.
Ja, das befeuert sich ja dann auch ein Stück weit gegenseitig, ne?
Absolut, mir
Was
ist
mir
jetzt.
oft aufgefallen, ja.
Ja, ergänzend wollte ich jetzt nochmal sagen, dass ich diese Situation, die ich gerade geschildert habe, vor wenigen Tagen auch nochmal mit teilnehmenden Personen reflektiert habe und mal gelebt, sag mal, gefragt habe, sag mal, wer war damals eigentlich da, als der Anruf kam beim Essen und auf der Bordsteinkante? Da kam mir ein Lächeln einfach entgegen. Ja, ich weiß schon, wen Sie meinen. Ne? Und nur noch mal zur Einordnung, dass das schon bewusst gesteuert und getestet war, stimmt die Aussage. Wir
Ah,
stehen euch
okay.
zur Seite. Ne? Das wollte ich damit nur noch mal untermauern. Und noch mal eine ganz klare Linie ziehen. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass das oftmals in der Praxis erkennbarweise mit einem selbstschädigenden Charakter verwechselt wird. Das ist nämlich noch mal
Ja.
was ganz, ganz anderes. Ne? Und dieses Dependente, diese Abhängige, das hat nichts mit Selbstschädigen zu tun. Natürlich gibt es auch ein paar Überschneidungen, gerade jetzt mal in Beziehungen zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber das muss man signifikant und ganz klar trennen, dass eine dependente Persönlichkeit keinen grundsätzlichen selbstschädigenden Charakter hat. Das war mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, das klarzustellen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Was mir auch aufgefallen ist, ist eine gewisse Passivität im Umgang zu Beginn der Zusammenarbeit. Und da kommt wenig, sag ich mal. Ich glaube, viele halten sich dann auch am Anfang erstmal zurück, triggern aber dadurch schon mal eventuell sehr aufmerksame Pädagoginnen und Pädagogen. Obwohl natürlich am Anfang der Zusammenarbeit dreht sich sehr um viel Organisatorisches und so weiter, dann fallen die ein Stück weit hinten runter. Habt ihr weitere Erfahrungsschätze bezüglich, wie erkennt man solche Betreffenden? Also für mich ist es schwierig, weil die am Anfang einfach hinten runterfallen. André, wie ist es bei dir? Außer
Ja,
das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne?
genau.
Im Ausflug.
Gerade, also das sind oftmals die Teilnehmenden, die ich sage jetzt mal so ganz salopp, am Rockzipfel der Lehrkraft hängen. Das sind die Leute, die bei den Klassenfahrten bei den Lehrern abhängen möchten. Ne, da, wo sich die
Ja.
Lehrer dann treffen und andere gehen irgendwo in den Wald, ziehen sich zurück, um was auch immer zu machen. Aber nein, diese Person, die sucht die Nähe des Lehrers. Die Zusammenarbeit in der Anfangszeit gestaltet sich ebenfalls faszinierend. Also das sind ja nicht die lauten Teilnehmer, ja, sondern das sind ja schon die
Ja,
ruhigen,
gebe ich dir recht, ja.
die reflektierten, die einem sehr sachgerechte Antworten auch geben. Ne, und selbst so eine gewisse Aufopferung, würde ich das jetzt mal nennen, an zutage tragen, indem sie ein von sich aus Arbeiten abnehmen möchten. Ja, auch was ganz, ganz oft vorkommt, andere auch Maßregeln, und zwar in einer Pädagogensprache, dem Alter überhaupt nicht entsprechend. Ja, warum? Um einfach in Kontakt mit der Fachkraft zu bleiben, um Signale zu senden, hier, ich bin nicht laut, ich bin eher so ein Typ wie Sie, aus dem sozialen Bereich, sowas vermitteln zu wollen. Also das finde ich immer ganz, ganz, spannend, gerade zu Beginn der, Zusammenarbeit mit diesem, Teilnehmenden.
Ja, da geht es ja auch um das Schema Anpassung, Unterwerfung ein Stück weit. Was das bedeutet, da kommen wir ja in den nächsten Folgen auch nochmal drauf. Hast du eine Ergänzung, Martina? Also wie nehmen Lehrkräfte das Thema auf? Also registrieren die Schülerinnen und Schüler mit dieser Struktur oder werden die wachgerüttelt quasi durch deine Inputs dann?
Ja, also sowohl als auch, ne? Also das ist wirklich manchmal schwierig, eben auch genau zu erklären, wie dieser Typ eben wirkt, weil der natürlich auch mit den selbstunsicheren, ne, oder den ängstlichen Typen natürlich auch so Parallelen haben, oder mit dem Schizoiden, der so ein Einzelgänger ist. Obwohl ja hier der dependent passive ja kein Einzelgänger ist. Im Gegenteil, der sucht ja sehr Anschluss. Na, und der
Ja,
sucht
ja.
ja jemanden, der ihn versorgt, der ihm sozusagen die Entscheidung abnimmt, der etwas für ihn tut, ne, und immer dabei hilflos erscheint. Also ich kenne das auch aus dem Erwachsenenleben. Da ist zum Beispiel das auch, also wenn wir zum Beispiel Persönlichkeitsziele machen der Fachkräfte, da kann man dann zum Beispiel eben auch sagen, dass die natürlich, wenn die diskutieren oder wenn die über ihre Lebensprobleme sprechen, Die kommen nie zu einer Lösung. Ja, das ist auch so ein Spiel, ne,
Mhm.
was Probleme wälzen. Also man erzählt von sich und der Interaktionspartner bringt sich ein und man will helfen oder macht Vorschläge oder zusammen Vorschläge, wie auch immer. Und das Ding hat kein Ende. Ne? Das ist beim nächsten Mal wieder auf dem Tisch. Und dann wieder und dann wieder. Ne? Und das ist nervig. Ne? Und da geht es praktisch dem dependent Passiven gar nicht darum, jetzt eine Lösung zu finden, sondern der möchte, dass man sich um ihn kümmert, dass man mitfühlt mit demjenigen und also ihn dazu animiert, ihm Fragen zu stellen, ja, empathisch zu sein. Also das braucht er dann in dem Moment. Ja, das muss man also auch erstmal durchschauen, ne? Weil sonst denkt man, mein Gott, das haben wir schon
Das ist
zehnmal.
ein
Ne?
ganz wichtiger Punkt. Rainer Sachse, der die klärungsorientierte Psychotherapie begründet hat, auf die wir uns ja auch beziehen, nannte diese Interaktionsstrategie: Wasch mir das Fell, aber mach mich nicht nass. Ja? Das heißt, die Motivation, Ratschläge einzuholen, die ist da. Und wenn ich jetzt als Pädagoge dann getriggert bin, dann mache ich mir darüber wirklich Gedanken und gebe mir Mühe und überlege mir, was wäre jetzt ein guter Ratschlag. Und wenn ich das Ganze ein Stück weit durchschaue als Beziehungsangebot, dann komme ich zu dem Schluss, da wird gar keine Lösung gesucht, sondern es geht um Aufmerksamkeit. Das ist dann ganz spannend. Also ich habe dann früher in meinem ersten Leben, in meinen ersten Jahren als Lehrer habe ich mir da wirklich tagelang Gedanken gemacht und kam dann mit einer Lösung an, wo ich dachte, das ist er jetzt. Kam als Antwort, nee, das habe ich schon mal, nee, das klappt nicht. Habe ich schon mal ausprobiert. Funktioniert nicht. Und diese Interaktionsstrategie wird auch Dornröschen genannt, also ist ein sogenanntes Spiel, ein Interaktionsspiel, auch von Rainer Sachse so betitelt. Das heißt, der Titel spricht ja für sich. Es gibt noch eine andere Interaktionsstrategie, die unglaublich triggern kann, und diese Strategie heißt armes Schwein. Natürlich ist diese Begrifflichkeit jetzt auch wieder ein Stück weit negativ konnotoniert, aber da ist halt einfach gemeint, man drückt auf die Tränendrüse, um zu gucken, wer reagiert drauf. Und es gibt natürlich Pädagoginnen und Pädagogen, die reagieren da regelmäßig drauf. Man kommt aber nicht zum Ende. Es geht um Aufmerksamkeit und meistens umsonst nichts. Ja, und das zu durchschauen auf längere Zeit ist natürlich ein Stück weit, also ist ein Stück weit eine Aufgabe. Eine andere Strategie heißt blöd. Die ist ganz interessant. Ja, also man stellt sich so an, dass die Fachkraft die starke Motivation verspürt, das Problem jetzt für die betreffende Jugendliche oder für das betreffende Kind halt zu lösen. Und dann ist man schon wieder in der Kommunikationsschleife drin. Man bekommt die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass jede Fachkraft mit diesem Fürsorgeschema ein Stück weit anfällig ist für solche Strategien. Die Frage ist halt nur, wo führt es hin? Nach meiner Erfahrung führt es zu nichts, wenn das ganze Geschehen ein Stück weit aufgedeckt wird, was aber auch ein Thema ist, eher der nächsten Folge. Und dreht sich ja hier erstmal um das Phänomen an sich. André, hast du da Beispiele aus der Praxis, die dem entsprechen, was ich gerade gesagt habe?
Ja, absolut. Ja, gerade im Bereich Schema Fürsorge, Opferopferung, da besteht die große Gefahr drin, dass sich die Kollegen oder Kolleginnen teilweise aber auch richtig einlullen lassen. So will ich es mal bezeichnen im täglichen Alltag. Weil was ist denn mit demjenigen? Der ist nicht laut, der spricht wie ein Pädagoge. Also der ist oder die ist doch total lieb. Mit der habe ich doch gar keine Sorgen. Ich habe doch nur Sorgen mit dem lauten Kai-Uwe. Ja, und dadurch wird dieses Thema oftmals meines Erachtens nach in der Praxis in den Skat gedrückt, weil der macht doch nichts. Der ist doch lieb, ne? Und so weiter. Und wenn der Hilfe braucht, dann fragt er mich sogar. Und da ist dieses Einlullen halt sehr, sehr angesagt. Was ich äußerst problematisch sehe im Praxisfeld, gerade Schule, Jugendhilfeeinrichtungen, ja, Wohngruppen, dass diese Angst vor dem Verlassensein dahingehend äußerst problematisch ist. Zum Beispiel Mobbing. Das sind ja zum Großteil die Mitläufer. Die wissen ja von der Intelligenz her, das, was ich gerade mache, ist falsch. Ich mache aber trotzdem mit, weil dann habe ich weiterhin meinen Freundeskreis. Und das ist äußerst problematisch. Und mit diesen Mitläufern im Bereich Mobbing muss man intensiv arbeiten und das aufdecken. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, mache ich das zu offensiv, verliere ich sie, indem sie dann nämlich wieder im Hinterkopf immer schon die nächste Bezugsperson haben, um sich abzusichern. Ich bin
Ja,
nie
ja.
alleine, ich habe schon Plan B, falls der mir wegbricht, habe ich schon den nächsten, auf den ich zählen kann. Und im Zweifelsfall sind es dann auch oftmals die Eltern, die der letzte Notfallanker wieder sind, ne? Also habe ich mit der
Ja,
Lehrkraft ein
ja.
Problem, dann werde ich meine Eltern darüber informieren. Und ja, so
Die stehen
gestaltet.
dann einen Tag später vor deinem Klassenraum zum
Ganz
Beispiel.
genau, ganz genau.
Habe ich auch schon erlebt,
Ja,
ja.
unzählige Beispiele kenne ich da. Das Problem ist ja diese Selbstunsicherheit, ja, die diese Leute versprühen, ausstrahlen und leben. Ne? Woher das jetzt auch immer kommt, zum Beispiel durch einen narzisstischen Vater oder Elternteil, wie auch immer, ob das ein Scheidungskind war, da sind auch die Gründe sehr, sehr, sehr vielfältig. Ne? Es ist ein sehr autoritärer Erziehungsstil gewesen. Dann arbeitet man mit dem Kind etwas und was zum Selbstbewusstsein stärken hinführt, es dann auch im Schulkontext angewandt wird, kommst nach Hause. Und da kriegst du gesagt, nein, so wird das nicht gemacht, das ist nichts für dich, das machen wir für dich und so weiter. Und schon ist dieses Selbstempfinden, die Selbstwirksamkeit schon wieder seitens des Elternhauses erstickt worden. Es ist eine sehr, sehr komplizierte, komplexe und mühsame Arbeit meines Erachtens nach, die nicht zu unterschätzen ist.
Gebe ich dir recht, das, was in der Kindheit erlernt wurde, wird ja nicht an der Tür zur Schule oder zu einer Richtung abgegeben. Also ich kenne auch solche Erfahrungen, da springen die Eltern in letzter Instanz dann zur Seite. Und du hast jetzt schon, bist jetzt schon auf ein paar Grundlagen eingegangen bezüglich der Ursachen. Da gibt es verschiedene Modelle, da hast du recht. Mir ist das Konzept von Martin Seligman bekannt, der erlernten Hilflosigkeit. Das heißt also eine überversorgende Hauptbezugsperson, die über Jahre hinweg quasi dem Kind die Wünsche von den Augen abgelesen hat, bevor das Kind selbst die Wünsche überhaupt empfunden hat. Sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch, ja.
Gruselig.
Dann gibt es Belohnungen. Da gibt es Belohnungen. Ja gut, wir bewerten das nicht. Das hat ja auch seine Gründe, warum die Hauptbezugsperson so, wie sie agiert, bezüglich des Erziehungsstils. In der psychoanalytischen Literatur gibt es Hinweise auf den oralen Charakter. Ja, wir sprechen da aus der Bindungsforschung und aus der psychosexuellen Entwicklung heraus von anale und phallisch-ödipaler Phase. Und in der oralen Phase geht es halt viel um Bindung, um die Erkundung der Welt mit dem Mund, mit der Mundregion. Es geht ums Stillen. Und die Grundidee damals war natürlich, dass eine Überverwöhnung ein Stück weit für eine Nicht-Auflösung, zu einer Nicht-Auflösung dieses Themas geführt hat. Und dass Personen, die entsprechend über Jahre hinweg in der Kindheit überverwöhnt wurden, auch sich Bezugspersonen später hinaus aussuchen, die diese ehemalige Hauptbezugsperson-Funktion neu erfüllen sollen, sag ich mal. Da wird Autonomie auch nicht gerne gesehen in entsprechenden Haushalten. Und das kann natürlich dann eine lebenslange Thematik werden. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie kommt man jetzt da raus, ne? Also als betreffende Person würde ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen. Gibt es überhaupt ein Interesse aus Sicht der betreffenden Person, aus dieser Thematik auszusteigen, die ja doch in eine Einbahnstraße führen kann? Was habt ihr da für Erfahrungen? Martina, wenn du das thematisierst
Ja,
in den Fortbildungen, was kommt da?
also erst ist es natürlich so, also bei den betreffenden Schülern oder Kindern, Jugendlichen, dass sie sich nicht vorstellen können, wie können sie raus selber. Also sie merken schon, dass sie also diese Versorgung brauchen und umso länger das andauert, es hat ja nicht nur Vorteile, ne? Also weil die Versorgung ja nicht immer rundum gewährleistet ist, da muss ich ganz schön auch immer etwas dafür tun, ne? Und ist ja auch manchmal so, dass dann, wenn die dann nicht funktionieren, also die mich versorgen sollen, ne, dann versuche ich eben auch, das irgendwie zu erzwingen, indem ich vielleicht ja schmolle, ne, nicht mehr rede mit den anderen und ungefähr, nein, es ist nichts, alles gut, ne. Also erstmal denke ich, einerseits besteht ein Interesse rauszukommen, andererseits nicht. Also einerseits genießen sie das auch sehr, ne, und deshalb ist es ganz gut, finde ich, da eben Angebote zu machen, ne. Also natürlich, wenn ich sofort merke, ein Kind oder ein Jugendlicher kann sich nicht entscheiden, ne, hat da Schwierigkeiten, und jetzt sage, du entscheidest das alles selber, dann lasse ich den alleine. Ne? Das ist ganz klar. Also ich muss da also einen Weg finden, wie kann ich dem sozusagen helfen, diese Entscheidung zu treffen. Ne? Also zusammen vielleicht erarbeiten. Und dann eben Schritt für Schritt gucken, dass er das schafft. Und das kann man eben nur eben ja, partiell an bestimmten Sachen festmachen, ne? Dass man eben merkt, also der will, dass ich entscheide, ne? Der will keine Entscheidung treffen, der will, dass man ihm hilft, weil der wirklich glaubt, der kann es nicht. Ja, das ist der Unterschied. Also ich habe das wirklich auch schon gemerkt. Der
Gebe ich dir
glaubt
recht.
das wirklich. Der glaubt das. Der denkt, der kann das nicht. Ne? Also das ist eben oftmals eben nicht gespielt. Ne? Und dann ist natürlich schwierig da dann zu sagen, jetzt machst du das aber alleine, das kann ich nicht, ne? Ich habe da gar keine Strategie, wie soll ich das machen, ne? Ich kenne nur, dass ein anderer das für mich macht. So, und wenn das jetzt keiner macht,
Auf jeden
dann
Fall.
stehe ich da, dann gehe ich unter, ne? Das ist deswegen, das sollte man wirklich auch dann erkennen. Natürlich dann erstmal bedienen, aber natürlich Schritt für Schritt gucken, wie schafft er das dann auch alleine, ne? Sozusagen dann. Ne, also so ein Weg zur Selbsthilfe. Und das dauert. Ne? Das kann man immer nur Schritt für Schritt machen. Aber wie gesagt, also meine Einschätzung ist, einerseits merken sie schon, dass das eben sehr anstrengend ist, immer zu gucken, habe ich jemand, der mich versorgt? Ne? Und muss ja immer gucken, dass da einer ist, weil alleine gehe ich unter. Ne? Also da ist ja auch ein Druck da. Ne? Aber andererseits genießen sie das natürlich auch und oder finden das auch richtig. Also, weil sie kennen das ja manchmal eben schon, wenn sie so wohlbehütet aufgewachsen sind von zu Hause, und denken, ja, es muss so sein, das ist ja normal, ne? Also ich kann das eben nicht alleine. Ich brauche andere, ne? Genau.
Ja, und das Thema wird ja dann kultiviert. Ich sage mal, im Kindergarten gibt es auch Erzieherinnen, die sich getriggert fühlen in die Fürsorge und dann entsprechend agieren. Dann geht die Geschichte weiter in der Grundschule, theoretisch, sag ich mal, und dann auch in der weiterführenden Schule. Aber nicht alle pädagogischen Fachkräfte sind mit dem übermäßigen Schema Fürsorge für andere ausgestattet. Da gibt es ja noch viele mehr. Und die reagieren natürlich entsprechend dann nicht so, wie erwartet, ne? Dann wird es natürlich dann mit Komplexen dann behaftet. Dann gibt es Probleme. Ja, die Frage ist halt, wie geht man jetzt methodisch daran, ne? Also ich sag schon mal vorweg, Spoiler-Alarm. Sehr viel geht nicht, weil sich da über viele Jahre was manifestiert hat, was ich jetzt nicht per Knopfdruck einfach ausknipsen kann. Und wenn wir ans Autonomiebestreben denken, kann man schon, also aus meiner Erfahrung kann ich einfach sagen, ist jetzt in dem Praxisfeld, ist es sehr schwach ausgeprägt bei Personen, die diesen Stil sehr stark ausgeprägt vorliegen haben. Ja gut, darum geht es natürlich nächstes Mal dann ein Stück weit ausführlicher. Kuriositäten habe ich hier noch stehen. Also eine habe ich. Es gab in meiner 20-jährigen Schulbiografie so Situationen, Arbeitsblatt ausgeteilt, also rumgelaufen, Arbeitsblatt. Und bevor das Arbeitsblatt quasi den Tisch berührt hat, war die Antwort, das kann ich nicht. Antwort, lies doch mal drüber. Das haben wir noch nie gemacht, kenne ich. Noch nie gehört. So, dann im DV-Raum, ne? Schaltet mal den Computer an. Herr Damm, wo ist denn der Schalter für zum Anschalten? Also es gibt da Kuriositäten und die sind im Rückblick natürlich ganz lustig. Und je nach Stimmungslage bin ich dann entweder amüsiert oder, also ich reagiere da meistens professionell und es gab auch schon Momente, da war ich da nicht sehr professionell drin. Habt ihr da so zwei, drei Kuriositäten, wo ihr sagt, ja, im Rückblick, okay, das war wahrscheinlich das Thema und ich habe so und so reagiert, André?
Ja, Kuriositäten. Ich will damit, wollte damit auch gerade noch mal untermauern, mit diesem gruselig, wie herausfordernd dieser Stil ist für die pädagogische Fachkraft. Ich nenne mal so ein Beispiel: Eine Teilnehmerin ist nicht in der Lage oder ein Teilnehmer alleine irgendwo hinzufahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat sich aber aufgrund ihrer innerlichen aufopfernden Struktur trotzdem entschieden, Kinderpfleger zu werden. Und wird dann von den Eltern in einem schwarzen Mercedes-Bus jeden Morgen in einen Kindergarten gefahren. Da geht die Schiebetür auf, da steigt ein Kind aus, was den Kindergarten betritt, und zu Feierabend steht der Mercedes-Bus wieder da und das Kind wird wieder eingesammelt, um nach Hause zu fahren. Ja, nur weil es halt ihr Leben lang überall hingefahren wurde, wenn sie das wollte, und dadurch nicht in der Lage war, überhaupt eigenständig öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und das ist äußerst herausfordernd. Wie gehe ich diese Geschichte an? Ich arbeite sehr, sehr viel, wenn ich das merke, im Gruppenkontext diese Geschichte auf, weil meine Erfahrung ist, dann können die Leute auch noch mal gucken bei anderen. Ah, erkennen Sie, ich bin nicht alleine mit der ganzen Geschichte. Wie reagieren andere? Und ich bin immer der Meinung, wenn man gemeinsam eine Sache angeht, ist das viel, viel leichter, ja, sich das einzugestehen, ne, dass ich da Wachstumsbereiche habe. Und da versuche ich im Gruppenkontext sehr, sehr viel auf Selbststärkung, Selbstbewusstsein hinzuarbeiten, um ja, dieses wirklich für mich herausfordernde Persönlichkeitstendenz, Stil, etwas lockern zu können.
Okay, gut, da gehen wir ja ausführlich drauf ein nächstes Mal. Martina, hast du ein, zwei Kuriositäten
Ja,
diesbezüglich?
Kuriositäten jetzt, sagen wir mal, eher dann schon im Privatleben, also auch mit einem gesprochen, ne, und immer wieder darauf reingefallen, dass man eben halt Lebensprobleme besprochen hat und immer wieder kamen die dann auf ein Tablett und wo man dann sagt, ey, da haben wir doch jetzt aber schon 10 Mal. Also dann merke ich, also es triggert mich doch und ja, man ist dann doch immer wieder dann dabei und möchte dann doch und merkt aber, ey, das haben wir doch aber schon mindestens jetzt 3 Mal, ne? Und das nervt dann manchmal so, ne? Dass man dann merkt, ach, das ist aber jetzt nicht die Absicht, sondern da steckt eben halt ja, diese Struktur hinter. Aber das, ja, das ist natürlich, man ist nur ein Mensch und auch, man ist auch triggerbar, ne? Genau.
So
Aber
ist
ich
es.
weiß,
Und
ne?
auch wir knicken ein. Ja, also ich habe zwei Kinder, ich kenne das schon, ne? Im Nachhinein denke ich mir dann auch in der einen oder anderen Situation, okay, das war jetzt zu schnell reagiert und zu schnell drauf eingegangen auf diesen oder jenen Test, aber auf der anderen Seite, es gehört zum Menschsein dazu, ja, und die Dosis macht das Gift, ja, und in den wenigsten Fällen würden wir sagen, es geht in Richtung Persönlichkeitsstörung in Hinsicht auf den Ausprägungsgrad, ja, wir sind ja auch immer in dem Spektrums Wahrnehmungsfilter drin, so von 0 bis 100. Und solange das noch irgendwie sich in der Mitte einpendelt, ist ja da noch gar kein Problem. Problematisch wird es halt nur, wenn es ins Extrem geht und dann eine totale Lebensverweigerung sich einstellt und man nicht mehr lebenstüchtig ist, kein Gemeinschaftsgefühl mehr hat und ja, keine Autonomie und kein Leistungsbedürfnis. Und dann wird es halt problematisch, ne? Und so Fälle gibt es natürlich in der stationären Jugendhilfe. Das sind halt dann die sich total verweigern, wo einfach gar nichts mehr geht und keiner weiß, was jetzt noch zu machen ist. Ja, und aber wir nächstes Mal, um da kleinschrittig vorgehen zu können. Ich habe ja vorhin gesagt, da gibt es jetzt keinen Schalter, kein Patentrezept. Aber es gibt ein Stück weit ein paar Methoden, die zu reflektieren, die es wert sind, reflektiert zu werden, so rum. Ja gut, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich nun mal das letzte Blitzlicht rumgeben. Wie geht's weiter nächste Woche? André, bei dir?
Ja, nächste Woche wird wieder ein normaler Arbeitstag. Elternarbeit ist vorbei. Jetzt arbeite ich nämlich genau daran, an dieser Stärkenentwicklung mit meinen Leuten, weil das Erlernte gilt es nämlich jetzt umzusetzen in die Praxis Und das, da wird eine nächste Woche eine ganz entscheidende Woche, weil ich da einige Projekte durchführen werde. Kann ich an anderer Stelle ja mal berichten.
Okay, alles klar. Danke dir. Martina?
Ja, weil jetzt sind ja Ferien überall, ne? So, und ja, da ist dann erstmal nicht, da habe ich dann also erstmal nichts zu tun, aber natürlich arbeite ich jetzt wieder an Themen, die ich wieder erweitern werde, wieder ergänzen und so weiter. Da freue ich mich eigentlich schon darauf, diese Zeit zu nutzen, um jetzt wieder ja, was Neues so und Ergänzungen zu erarbeiten. Genau. Und was machst du, Markus?
Gut, am Sonntag geht es nach Basel. Da mache ich am Montag eine Fortbildung Schemapädagogik in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung. Nehme meine Tochter mit, meine Frau. Dienstag geht es wieder zurück. Dann wird korrigiert. Und vielleicht schaffen wir es ja dann noch in der nachfolgenden, also in der nächsten Woche, die Folge 6 aufzunehmen. Vor einer kleinen Osterpause eventuell. Ich gehe mal stark davon aus, das kriegen wir hin.
Voll gut.
Und würde mich dann an dieser. André?
Voll gut, ich habe dich nur bestätigt.
Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle hat Spaß gemacht, war ein guter Input. Nächstes Mal geht es dann in die Praxis. Was machen wir jetzt damit? Martina, Dankeschön.
Danke auch.
Macht's gut. Bis die Tage.
Habt euch wohl.
Selbst. Tschüss.
Ebenfalls. Ciao.
Ciao.